Einen wunderschönen guten Morgen. Sie hören, meine Stimme ist ein bisschen beschlagen. Mich hat die Erkältung erwischt. So ist das im Leben. Es geht auf und ab. Wenn ich mal zwischendurch husten muss oder mir die Nase räuspern muss, haben Sie bitte Verständnis dafür. Ich möchte auch noch mal ein Gebet sprechen. Liebevoller Vater, in Jesus, deinem Sohn, bitten wir, öffne uns die Augen, dass wir sehen die Wunder in deinem Wort. Amen. Finden Sie nicht auch, es ist eine wunderschöne Geschichte, wahre Begebenheit. Ein Gelähmter, Markus sagt, von 4 Leuten, Freunde oder Bekannte, Verwandte, getragen, ihr Glaube. Es ist einfach herrlich, was der Herr Jesus da getan hat. Und ich glaube, dass uns diese Geschichte auch persönlich etwas zu sagen haben darf. Ich habe dazu 3 Punkte. Der erste Punkt wäre der prophetische Hinweis. Der zweite Punkt wäre dann die Bedeutung von Vergebung. Als er ihren Glauben sah, sprach er, dir ist vergeben. Und der dritte Hauptpunkt wäre dann der Mut, Freund zu sein. Denn schließlich hatte dieser Gelähmte Freunde, die sich um ihn kümmerten. Nun zunächst der prophetische Hinweis. Diese Begebenheit beginnt mit dem aufschlussreichen Satz. Und er stieg in ein Schiff, setzte über und kam in seine eigene Stadt. Was war das zu diesem Zeitpunkt, seine eigene Stadt? Das war Kapernaum. Kapernaum, er ist ja in Bethlehem geboren, nachher in Nazareth aufgewachsen und dann hat er sich hauptsächlich am See Genezareth aufgehalten und da wurde sein Zuhause Kapernaum. Was war vorher geschehen, wenn wir lesen, und er stieg in ein Schiff, setzte über und kam in seine eigene Stadt. Er war vorher, unser Herr, in das heidnische Gebiet der Gadarener gegangen. Wir haben, weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern können, den letzten Gottesdienst, den ich hatte, darüber gesprochen. Jesus hat die Gadarener oder dieses Gebiet der Gadarener, Dekapolis, eine heidnische Gegend besucht, um auch dort die Menschen zu erreichen. Und er hat da eine Legion Dämonen ausgetrieben. Aber dann kam es zu dieser traurigen Begegnung, dass die Leute vor Schreck, vor Furcht sich ihm näherten und ihn höflich baten, ihre Gegend zu verlassen. Schade, nicht wahr? Was hätte da noch geschehen können? Und was ist da geschehen? Bereits. Aber sie komplimentieren unseren Herrn hinaus. Wir haben das damals auch versucht, ein bisschen aktuell anzuwenden, vielleicht auch prophetisch. Das geht in unserer Geschichte, in unserer Zeit auch wieder so. Es gibt da viele Beispiele. Der Herr Jesus Christus, der zuerst nach Israel kam, ist zu uns Heiden gekommen. Er hat uns das Evangelium gebracht. Wir leben im christlichen Abendland. Und wir haben heute eine Phase, sagen wir, Endzeit, wo man auch in christlichen, einst christlichen Gebieten den Herrn höflich bittet, wegzugehen. Da habe ich zum Beispiel jetzt gerade gelesen, das ist wohl ziemlich aktuell, im Oktober der scheidende Bundespräsident Gauck in Deutschland kann sich sehr gut vorstellen, dass ein Moslem sein Nachfolger würde. Als Bundespräsident. Nichts gegen Moslems, darum geht es gar nicht. Es gibt wirklich moderate Moslems. Es gibt Moslems, die tun keinem Menschen etwas zuleide. Die leben ihren Glauben, aber es sind nicht alles Terroristen. Also darum geht es nicht. Aber wir wissen, der Koran steht doch im krassen Widerspruch zur Bibel. Und von biblischer Perspektive aus gesehen ist der Koran für uns eigentlich ein antichristliches Buch. Und was einem an solchen Aussagen stört, das ist, dass man das einfach so hinnimmt. Viele geben Komplimente dem Bundespräsidenten und sind auch dafür. Und er selber war ja damals eigentlich Theologe und Pfarrer in der ehemaligen DDR gewesen, der Gauck. Also er hat Theologie studiert, er muss die Bibel kennen. Und der sagt nun, ja, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ein Moslem mein Nachfolger würde. Damit wird gezeigt, das Christliche, das interessiert uns gar nicht mehr so. Wir haben andere Werte. Herr Jesus, wenn du gehen willst oder bitte gehen möchtest, ganz höflich, dann verlass doch unsere Gegend. Und der Herr Jesus hat das damals getan. Also er kam von Israel, er ist über das Meer gefahren, also über den See, Galiläische Meer, in diese Dekapolis, dieses heidnische Zehn-Städte-Gebiet, hat dort Wunder gewirkt, man hat ihn höflich abgelehnt. Und was tut er jetzt? Er geht zurück in seine eigene Stadt. Er kommt zurück in seine eigene Stadt. Und da erleben wir jetzt dieses wunderbare Wunder des Gelähmten. So wird es prophetisch geschehen. Haben die Heiden ihn abgelehnt? So wendet sich der Herr Jesus Christus am Ende der Tage seinem jüdischen Volk wieder zu und ein jüdischer Überrest wird ihn dann willkommen heißen. Dieser Gelähmte erinnert uns deshalb nicht zuletzt auch an Israel und auch an Israels Situation. Ich meine, der Mann war gelähmt. Das ist mit Israel auch so. Israel ist zwar als Nation wiederhergestellt, als Staat, aber geistlich sind sie immer noch paralysiert. Ja? Sie sind geistlich vollkommen gelähmt. Und darum haben sie auch so viele Probleme. Sie sind zurückgebracht in ihre Heimat, aber geistlich ist da noch total null. Übrigens, Sie haben es schon gemerkt, ich habe in der letzten Zeit immer gerne Gebelein zitiert. Bin so froh, auch jetzt wieder etwas gefunden zu haben von ihm, das diese Gedanken unterstützt. Er schreibt nämlich in seinem Kommentar zu dieser Stelle des gehalten Gelähmten, das Wunder ist auch ein Bild für die Heilung Israels. Also ich bin dankbar, ich stehe nicht alleine da mit dieser Meinung. Es wird der Tag kommen, an dem der Überrest seines irdischen Volkes Vergebung und Heilung erlangt. Das wird geschehen, wenn er wiederkommt. Und das ist hier prophetisch angedeutet, ja? Er war im heidnischen Gebiet, er kommt zurück und dieser Mann findet zur Gesundung. Jesaja Kapitel 33, Vers 24 zum Beispiel. Und kein Einwohner wird sagen, ich bin schwach. Dem Volk, das darin wohnt, wird die Sünde vergeben sein. Und nun, wenn wir diesen Gelähmten als ein prophetisches Bild für Israel sehen möchten, dann dürfen wir auch seine vier Freunde in dieser Richtung betrachten, die diesen Gelähmten tragen. Und sie tragen ihn zu Jesus und sie bringen ihn zu seinen Füßen. Ich habe mir gedacht, ja, vier Freunde sind es gewesen, die an vier Zipfeln dieses Bett trugen, also es war wahrscheinlich eine Matte oder dergleichen, ja, und das dann eben in dieses Haus hineinschleppten. Und da dachte ich mir wirklich, ja, die Juden kommen ja so aus allen vier Enden dieser Welt zurück. Und wer bringt sie zurück? Juden. Juden bringen Juden zurück. Da gibt es ganze Organisationen. Eben EZA zum Beispiel in Deutschland und in der Schweiz und andere Organisationen gibt es, die Juden zurück bringen in ihr Land. Und man könnte manchmal sogar sagen, vielleicht sagen sie, das ist ein bisschen übertrieben, aber ja, die kommen so richtig wie damals dieser Gelähmte, die werden so von oben gebracht und nach unten, ne? Mit Flugzeugen kommen die von Äthiopien und das sind ja Tausende, Hunderttausende von überall her und die werden aus Russland und so weiter. Und tatsächlich, es begann Anfang des 19. Jahrhunderts und sie kamen zuerst aus dem Norden, dann kamen sie aus dem Westen, sie kamen aus dem Osten, sie kamen aus dem Süden. Tatsächlich, Juden bringen Juden zurück in ihr Land, in ihr Haus. Und das dient einem Zweck, das dient nämlich dem Zweck, letztlich dem Herrn Jesus Christus zu begegnen. Wenn die Juden wieder in ihrem Haus sind, dann aus dem Grund, dass sie eines Tages dem Herrn begegnen und Vergebung ihrer Sünden beziehen. Und da tun heute übrigens auch die an Jesus gläubigen messianischen Juden einen ganz, ganz großen Dienst. Das sind ja die Glaubenden. Ist ja interessant, dass der Herr sagt, oder das geschrieben steht, als der Herr ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten. Und ich denke mir, das ist heute auch so. Der Herr sieht den Glauben der an Jesus glaubenden Juden, die für ihr Volk beten und einstehen, es evangelisieren und auch tragen und manches auf sich nehmen. Jesaja 11, Vers 12. Und er wird für die Heidenvölker ein Banner aufrichten und die Verjagten Israels sammeln und die Zerstreuten Judas zusammenbringen von den vier Enden der Erde. Und Jesaja 41, 6. Da hilft einer dem anderen und spricht zu seinem Bruder, sei getrost. Ist genau das, was sich hier widerspiegelt in dieser Geschichte. Ein Bruder half dem anderen und sie brachten den Gelähmten für Jesus zu Jesus und Jesus sagt diesem Mann, sei getrost, sei guten Mutes, dir sind deine Sünden vergeben. Steve Lytle, das ist auch ein Mann, ich denke ein Amerikaner, der dafür gesorgt hat in seinem Leben und immer noch dafür sorgt, dass viele Juden zurückkommen in ihre Heimat. Und der Mann hat gesagt, ich zitiere, dass die große Rückführung der Juden eine noch größere einleitet, die von Jesus Christus. Die Rückführung der Juden leitet eine noch größere Rückkehr ein, die von Jesus Christus. Und sehen wir mal die Reihenfolge. Was da passiert ist. Zuerst wird der Mann in das Haus herabgelassen, was die Rückführung der Juden in ihre Heimat symbolisiert. Dann zweitens wird ihm Vergebung zugesprochen, was auf die zukünftige Errettung Israels hinweist bei der Begegnung mit ihrem Messias. Und dann drittens und schließlich wird er im Haus wieder aufgerichtet, körperlich. Und das bedeutet, Israel wird wieder aus seiner Gelähmtheit heraus und in seine ursprüngliche Stellung hineingeführt, wenn sie diese Begegnung mit dem Herrn gehabt haben und von ihren Sünden gereinigt sind. Und da erfüllt sich Psalm 103, Vers 3, da haben wir auch diese Reihenfolge übrigens, wie sie hier stattfand. Erstens, der dir alle deine Sünden vergibt. Und zweitens, und heilt alle deine Gebrechen. Wie bei dem Gelähmten. Der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Also, ich finde das, für mich sind das einfach auch prophetische Andeutungen oder Augenblicke, die wir in dieser Geschichte finden. Vergebung, ja, da sind wir beim zweiten Hauptpunkt, die Bedeutung der Vergebung. Damit habe ich mich befasst, als ich mir Gedanken machte über diese Textstelle, Bedeutung von Vergebung. Da bin ich einfach hängen geblieben und das nehme ich so auch jetzt als Aufhänger, das ein oder andere, ja, vielleicht uns vor Augen malen zu dürfen. Es ist so bewegend, Jesus sagt, Elberfelder, Sei guten Mutes, Kind, deine Sünden sind vergeben. Schlachter sagt, sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind vergeben. Und da habe ich mir schon gedacht, ja, genau das ist es. Was gibt es Ermutigenderes, Trostvolleres als Vergebung? Wenn man Vergebung erfahren hat, kann man aufatmen. Da werden einem Lasten genommen. Da wird man frei. Da tut sich eine Türe der Hoffnung auf. Man erfährt es immer wieder. Man hat es selber erfahren dürfen und auch in Gesprächen. Kürzlich hatten wir noch so ein Gespräch, wie Menschen, die zu Jesus Christus finden und bekehrt werden und Vergebung empfangen, wie die alle davon berichten können, wie sie mit einem Mal erleichtert wurden und eine ganz tiefe Freude sie erfüllte. Da sagt uns ein heute etwas älterer Herr, ja, er weiß noch damals, es war in einer Versammlung und der Prediger hat dann nur gesagt, wenn Sie möchten, ich bete ein Gebet vor in der Versammlung, beten Sie das doch einfach in Ihrem Herzen nach. Und er hat das schlicht und einfach getan, ganz einfach. Mehr war da gar nicht. Er sagt, ich habe das Gebet nachgebetet, dass der da vorne redete. Und er sagt, anschließend, ich konnte Bäume ausreißen. Ich konnte Bäume ausreißen. So eine Freude, so eine Erleichterung. Es ist nicht bei allem gleich, es muss jetzt nicht bei jedem so sein. Vielleicht sagen Sie, ja, bei mir war das ein bisschen anders, da ging alles ein bisschen nüchterner zu. Kann auch sein. Aber erfahren haben Sie es auf jeden Fall, diese gewaltige Erleichterung, dieses Seligwerden. Sei guten Mutes, sei getrost, jetzt hast du es geschnallt. Ich las die Geschichte eines jungen Mannes, der in Geldschulden geraten war. Und um diese bezahlen zu können, stahl er seinem Vater die goldene Armbanduhr. Später drückte ihm sein Gewissen und er wollte den Diebstahl seinem Vater bekennen. Und dann stand er da vor seinem Vater und er brachte kein Wort heraus vor lauter Unruhe und Zittern. Und dann schrieb er sein Bekenntnis auf ein Blatt Papier. Und dann hat er mit zitternder Hand dieses Blatt Papier seinem Vater überreicht. Und der Vater nahm das Papier, er las es, er schloss die Augen, er zerriss das Blatt und er sagte nur, es ist gut, und nahm seinen Sohn in seine Arme. Und dann sagte dieser junge Mann, von da an hatte ich meinen Vater noch viel lieber. Das ist das Resultat von Vergebung. Muss keiner kommen und sagen, ja, Vergebung, Vergebung, immer so leicht gemacht, Vergebung, und dann kann man tun und lassen, was man will. Nein, nein. Du wirst Gott viel lieber gewinnen und darauf bedacht sein, wirklich unserem Herrn Jesus Christus zu folgen. Oder ich lasse das Zeugnis von Matthies. Matthies, Helmut Matthies ist der Chefredakteur oder der Idea Spektrum in Deutschland und in dieser Zeitschrift Reflexionen las ich sein Zeugnis, war sehr bewegend. Er bekennt in diesem seinem Zeugnis, dass sein Vater den größten Einfluss auf sein Leben darüber hatte, zu erkennen, wer Jesus Christus wirklich ist. Und dann berichtet er, Helmut Matthies musste in der siebten Klasse die Oberschule verlassen. Und er meint, sein schlechtes Zeugnis war wahrscheinlich einmalig. Also das war unter aller Würde. Und der Schuldirektor, der ihn hat da sitzen lassen, er hat gesagt, du, ich begleite dich nach Hause zu deinen Eltern, damit dein Vater dich nicht halb totschlägt. Und Matthies sagt dann, das war damals üblich, dass man geschlagen wurde, nicht aber so bei meinen Eltern. Und dann heißt es, wie sie dann eben in dieses Haus seiner Eltern kamen und dort im Raum standen und seine Mutter, die ahnte schon, was der Schuldirektor mitzuteilen hatte und die fing gleich an zu weinen Und der Rektor, der war auch ganz nervös und der stotterte nur dem Vater entgegen. Ja, wissen Sie, Einstein, der hatte auch Schulprobleme am Anfang gehabt. Ja? Und dann schreibt Helmut Mattis, und was macht mein Vater? Er nahm mich in den Arm und sagte nur, Junge, das werden wir schon schaffen. Und nach diesem Urerlebnis an Zuneigung und Geborgenheit ging es langsam, aber stetig schulisch mit mir bergauf. Trost, Mut, Erleichterung. Das bewirkt Vergebung. Beziehung zu Gott. Und das ist es, das ist der Punkt, das Nötigste, was ein Mensch braucht, ist eben das. Tatsächlich. Was braucht der Mensch am allernötigsten? Was fehlt den Menschen am meisten? Vergebung. Und darum kommen sie nicht zur Ruhe und die Last drückt sie nieder und sie versuchen das dann wegzutuschen oder mit irgendwelchen Unternehmungen oder vielleicht Erfolg wegzuschieben und es gelingt ihnen nicht. Und nicht selten, liebe Geschwister, ich sage so etwas nicht gerne, weil man das nicht verallgemeinern kann, auf gar keinen Fall, das wissen Sie, dass ich so denke, aber nicht selten zieht Schuld tatsächlich auch den Körper in Mitleidenschaft. Das ist so. Wer nicht vergeben kann, wer Groll im Herzen hat, wer Hass im Herzen hat, wer eifersüchtig ist oder missgünstig, der muss sich nicht wundern, der kann krank werden. Das ist Eiter, Hass zum Beispiel, ja, oder Neid und so. Wie sagt es der Sprüche, glaube ich, ne? Das ist Eiter in unseren Gebeinen. Das macht uns krank. Auch andere Dinge wie vielleicht Stress, Ängste, Belastungen, Ärger, Druck kann den Menschen wirklich physisch krank machen. Und das Schlimmste ist, wenn man unvergeben in die Ewigkeit geht. Martin Luther, wir haben ja bald das Martin-Luther-Jahr, der hat gesagt, ich zitiere, die Sünde hat nur zwei Orte, wo sie ist. Entweder ist sie bei dir, dass sie dir auf dem Hals liegt, oder sie liegt auf Christus, dem Lamm Gottes. Wenn sie nun dir auf dem Rücken liegt, so bist du verloren. Wenn sie aber auf Christus ruht, so bist du frei und wirst selig. Vergebung, das großartigste Wort. Manchmal sucht man die Wörter des Jahres, die Wörter des Jahrzehntes könnte man suchen, die Wörter des Jahrhunderts, die Wörter des Jahrtausends. Das größte Wort in der Weltgeschichte ist Vergebung. Es ist vollbracht am Kreuz von Golgatha. Vergebung. Jeder, der hier heute Morgen sitzt und den Schuld krank macht und ein schlechtes Gewissen plagt und der gebeutelt ist und gebeugt ist, und der genau weiß im Herzen, warum das so ist. Und da muss man das gar nicht so kompliziert machen. Der kann zu Jesus kommen und ihn bitten, Herr, rette mich, vergib mir. Und tut er es oder tut er es nicht, wer den Namen des Herrn anruft. Und man empfängt Erleichterung. Und das ist ja auch hier in unserer Geschichte, Entschuldigung, meine Nase tut läufen. Was mich so beeindruckt, was mich unheimlich beeindruckt hat, und da bin ich auch hängen geblieben, das ist, wie unorthodox Jesus vorgeht. Überraschend unorthodox. Er weist nicht mal auf ein, ich nehme es jetzt einfach so, wie es hier steht oder eben nicht steht, ja? Er weist nicht auf ein detailliertes Bekenntnis der Sünde. Obwohl es solche Bibelstellen auch gibt. Das möchte ich ja nicht in Zweifel stellen. Er erwartet offensichtlich keine großartige Zeremonie oder Abbitte oder Beichte. Keine gewohnt fromme Methodik, kein Schema. Auch heilt er den Mann nicht sogleich, wie er es in anderen Fällen getan hat, sondern er spricht ihm zuerst und sogleich Vergebung auf. Und das ist der Punkt, nämlich, wie oft habe ich schon Menschen gehört, die meinen, alle müsste nach einem bestimmten Schema ablaufen, bei Bekehrung oder bei Hinwendung zu Gott, auch als Christ. Es muss alles nach einem Schema ablaufen. Nach welchem Schema? Nach ihrem Schema. Nach ihrem Schema. Und wenn das nicht so geht, wie Sie es meinen und was Ihr Schema betrifft, Ihre Methodik, ja, dann kann doch da was nicht stimmen, dann ist die Bekehrung wahrscheinlich ja gar nicht echt. Es ist ja nicht nach diesem Schema gegangen. Und man berücksichtigt nicht, Johannes 3, Vers 8, der Wind weht, wo er will. Und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren wird. Ich kenne so viele Menschen, die waren einfach nur verzweifelt, die haben einfach gesagt, Herr, hier bin ich, rette mich. Ja, die wurden von Neuem geboren. Und dann kamen andere, was? Das kann nicht echt sein. Das kann nicht echt sein. So wie die Schriftgelehrten. Ja, über die Schriftgelehrten, da heißt es ja, was sagen die dem Herrn gegenüber? Dieser lästert. Das kann doch so nicht angehen. Dieser lästert. Erstens mal kann er gar nicht die Vollmacht haben, Sünden zu vergeben. Und dann wahrscheinlich, das geht ja nicht nach unserem Schema, nach unserem Ding, nach unserer Methodik. Und da gibt es Menschen, nicht selten religiöse Menschen, die das vollkommene Werk Jesu nicht völlig und ganz stehen lassen und immer ein Wenn und ein Aber haben. Immer ein Wenn und ein Aber. Ja, aber da muss noch und da muss und noch was dazu und so weiter und so fort. Und man berücksichtigt nicht, er wird gesagt, ja, wenn da nicht wirklich Reue gewesen ist, wenn da nicht Tränen geflossen sind, also wenn du nicht wirklich ganz und gar zerbrochen bist und so weiter und alles im Detail bekannt hast. Natürlich geht es in der Bibel auch darum, Sünden zu bekennen. So wie unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Ja? Aber es gibt so viele Arten von Bekehrungen und der Herr ist so souverän. Dass der Herr diesem Mann so zwanglos die Vergebung zuspricht, das deutet sicher darauf hin, er hat in sein Herz gesehen. Und da hat er Aufrichtigkeit gesehen und auch in dem Herzen seiner vier Freunde oder Verwandten, Bekannten. Und er reagiert sofort. Dir ist vergeben. Wie sagt es einmal ein Prophet, ich glaube Jeremia ist es gewesen, wenn ich mich nicht irre, bekehre mich, auf das ich mich bekehre. Es geht zuerst von Gott aus. Bekehre mich und dann kannst du dich bekehren, wenn Gott an dir wirkt. Es ist seine Gnade, die dich zu ihm zieht. Es ist seine Gnade, die dich in seinen Augen verloren sehen lässt. Es ist seine Gnade, die an deinen Willen appelliert, seinen Namen anzurufen. Es ist seine Gnade, die dich von Anfang bis Ende vollkommen erlöst. Und fast nichts selbst hast du dazu beigetragen. Außer natürlich, du bist dann auf den Willen des Herrn eingegangen, auf den Impuls des Geistes, auf das Drängen des Geistes. Und selbst das ist ja Gnade. Und dann hast du ihn angerufen und Vergebung empfangen. Jesus hat Macht, Sünden zu vergeben. Das haben diese Pharisäer wohl erkannt. Jesus hat auch Macht zu heilen. Das haben die Pharisäer auch gesehen. Und damit war klar, Jesus ist der göttliche Messias. Und auch er handelt, wie er will. Da ist ein Zöllner, der demütig an seine Brust schlägt und nur sagt, Herr, sei mir Sünder gnädig. Und er ist gerechtfertigt. Dass eine Frau, die trocknet mit ihren Haaren die Füße des Herrn, die sie mit ihren Tränen zuvor benetzt hat, und Jesus sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Die hat gar nichts gesagt. Das Herz. Dass ein Verbrecher am Kreuz, er steht zu seiner Schuld und er sagt uns, wir haben es verdient, unsere Taten haben es verdient, dass wir hier hängen, er aber nicht. Gedenke an mich, wenn du in dein Reich gehst, du bist heute mit mir im Paradies. Da ist der verlorene Sohn, der hat sich vorgenommen in seinem Herzen, sicherlich gut. Wenn ich nach Hause komme zu meinem Papa, dann will ich ihm sagen, so und so und so und so, ja, ich bin nicht wert, dein Sohn zu sein, und lass mich Tagelöhner sein und so. Und der kommt zu seinem Papa und er konnte das noch gar nicht sagen. Der hat das noch gar nicht gesagt, da war der schon wieder in den Armen seines Vaters. Der ist ihm schon entgegengerannt, hat ihn umarmt, schon wieder angenommen und erst nachher konnte er das sagen. Bekehre mich, auf dass ich mich bekehre. Das ist ein Gefängniswärter, der sagt, ist total erschrocken, der sagt, was muss ich tun, liebe Herren, damit ich gerettet werde? Und was sagt Jesus? Glaube an den Herrn, Jesus Christus, und du wirst selig, du und dein Haus. Das hat der Mann gemacht. Und da wurde radikal alles verändert. Ja? Und ein Gefängniswärter, der die beiden vorher noch in den Stock getan hat und gequält hat, der wäscht jetzt ihre Wunden von Silas und Paulus. Jeder Mensch, der vom Heiligen Geist berührt ist und seine totale Verlorenheit sieht, darf Jesus anrufen und gerettet werden. Und ich habe gesagt, ich bin bei diesem Wort dieser Vergebung stehen geblieben. Es ist ja interessant, wie tief Jesus sieht. Die Pharisäer sagen, dieser lästert. Jesus hatte zuvor, heißt es, den Glauben gesehen dieser Menschen. Die haben den gar nicht ausgesprochen. Klar, sie haben ihn unter Beweis gestellt. Ja? Er hat ihren Glauben gesehen. Und nachher heißt es, und er sah die Gedanken der Schriftgelehrten und Pharisäer und sagt, was denkt ihr so Arges in euren Herzen? Ihr. Was denkt ihr so Arges in euren Herzen? Wenn es nicht so geht, wie ihr meint, dann meint ihr, der lästert und der steht nicht richtig da und das ist ein Böser und so weiter und so fort. Besteht nicht die Gefahr auch bei uns, dass wir nur zufrieden sind, wenn wir eigene Leistung bringen? Weil wir so wenig auf das schauen, was Jesus geleistet hat. Und wenn wir das mal verstanden haben, dass er mir vergeben hat, weil er es geleistet hat, dass er mich gerecht gesprochen hat, dass ich dadurch gerecht bin, ach, das gibt so eine Ermutigung, so ein Trost. Oder Vergebung, ja, kurz der Gedanke, haben Sie sich das mal überlegt für sich selber? Sie können 60 Jahre Heiligung praktizieren in Ihrem Leben. Und Sie werden feststellen, dass Sie kein bisschen heiliger geworden sind. Sind Sie jetzt erschrocken? Das macht nichts, das darf ruhig mal so sein. Sie können 60 Jahre Heiligung praktizieren, jeden Tag. Ich kenne mich ja auch selbst, mein Leben und auch das Leben von anderen. Die versuchen, Heiligung zu praktizieren, aufrichtig. Und nach 40, 50 Jahren, was ist da, was hat sich da verändert? Groß. Sind sie heiliger geworden? Wissen Sie, wir können gar nicht heiliger werden, als wie wir wurden, als wir von Neuem geboren wurden. Da heißt es, Jesus ist unsere Heiligung. Und ich kann nicht heiliger werden. Ich kann nur Heiligung praktizieren. Ich kann das ausleben mit bestem Wissen und Gewissen und mit allem Fleiß und Einsatz. Ich möchte das ausleben, Heiligung ausleben, weil ich ein Heiliger gemacht worden bin durch das vollkommene Werk Jesu Christi. Das ist es, was die Bibel uns eigentlich erklärt. Praktizieren. Psalm 130, Vers 4 sagt, weil immer wieder kommen die Anmerkungen, ja, man muss auch aufpassen und nicht, dass man auf Gnade hin und dann meint man, man kann drauf losleben, ist doch gar nicht wahr. Also wer sowas tut, da stelle ich alles in Frage. Dieser Tage sandt mir jemand einen Bibelvers und da ging mir auch nach, Psalm 130, Vers 4, da heißt es, doch bei dir ist die Vergebung, damit man dich fürchte. Gucken Sie mal. Bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchtet. Nicht, dass man jetzt leichtfertig darauf hinlebt, sondern im Gegenteil. Ich habe Vergebung empfangen und das lehrt mich, dich fürchten, was du für mich getan hast. Das bringt mich dahin, mich dir noch viel mehr hinzugeben und wirklich auch in der Heiligung zu leben. Ich bin heilig geworden. Vor Ihnen steht ein Heiliger. Alle Heiligen haben wir am Dienstag. Sind wir übrigens in Sindelfingen. In Sindelfingen haben wir die große Tagung, wer kommen möchte vielleicht. Morgen Chefbuch, Winfried Chefbuch. Ein ganz bedeutender Verkündiger im süddeutschen Raum, in der Ludwig-Hofacker-Kirche, glaube ich, war er. Und ist sehr, sehr bekannt. Fantastischer Mann, ist schon älter, aber ganz ein toller Mann. Ja gut, ein Heiliger übrigens. Also Roland Antholzer geht dem auf den Grund und der schreibt, ich möchte das mal zitieren, wenn wir die Absolutheit des Heils nicht wirklich erfasst haben, mein Kind, sei frohen Mutes, dir sind deine Sünden vergeben. Wenn wir die Absolutheit des Heils nicht wirklich erfasst haben, werden wir immer wieder damit beschäftigt sein, das Fehlende zu ergänzen. Und dann kommen wir im Krampf. Damit landen wir dann zwangsläufig bei der eigenen Leistung, beim Gesetz, bei Religion. Dann sind wir an der falschen Baustelle tätig und versäumen das, was uns eigentlich aufgetragen ist, nämlich Frucht zu bringen für die Ewigkeit. Ein falsches Verständnis dieser Frage verhindert ein Leben in der Freiheit der Kinder Gottes und produziert viel fruchtlosen Aktivismus, weil wir das alles ersetzen wollen. Statt umgekehrt. Ja, wie hat das für Malcolm gesagt? Nicht zum Sieg hin. Wir arbeiten oder wir kämpfen uns nicht zum Sieg hin, sondern wir arbeiten, wir kämpfen vom Sieg aus. Das ist herrlich. Das ist befreiend. Und dann morgens aufstehen und Jesus dafür danken. Ach Gott, dass du mich errettet hast, dass du mir Vergebung zugesprochen hast, die immer gültig ist, die nie aufgehoben wird. Ja? Hebräer 10, Vers 14. Denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Das ist ein Prozess, den Gott in uns hineingelegt hat. Und die Frage, die wir uns hier vielleicht stellen sollten, ist die, bin ich wirklich bereit, das zu glauben, was mir die Bibel als Fakten des Heils vor Augen stellt? Glaube ich ohne Wenn und Aber, aufgrund des vollendeten Heilsratschlusses Gottes in Jesus Christus, dass die Macht der Finsternis gebrochen ist und dass ich ein für alle Mal Vergebung habe und das Heil Gottes in Christus erlangt habe. Da muss ich nie mehr zweifeln. Letzter Hauptpunkt. Ich lese mal die Markus-Version, der Mut, Freund zu sein. Markus 2, 3 bis 5. Und etliche kamen zu ihm und brachten einen Gelähmten, der von 4 Leuten getragen wurde. Und da sie wegen der Menge nicht zu ihm herankommen konnten, deckten sie dort, wo er war, das Dach ab. Und nachdem sie es aufgebrochen hatten, ließen sie die Liegematte herab, auf welcher der Gelähmte lag. Als aber Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Mich beeindrucken diese Leute da. Ehrlich. Freunde braucht das Land. Religiöse haben wir genug. Freunde braucht das Land. Gemeinde braucht Freunde. Mich beeindrucken diese Leute, die alles auf sich nehmen. Jedes Hindernis überwinden. Als ich das heute Morgen jemandem sagte, worüber ich ein bisschen reden will, dann sagte er mir, ja, das kann ich mir so richtig vorstellen, die haben ganz schön Staub aufgewirbelt. Buchstäblich. Die haben mir das Dach da abgedeckt, ne? Dann hat es wahrscheinlich Staub und so weiter. Das war denen sowas von wurscht. Wer richtig Freund ist, wirbelt auch mal Staub auf. Die hatten Mitleid mit dem Mann. Die waren davon durchdrungen, ihm zu helfen. Und sie setzen was in Bewegung. Sie setzen etwas in Gang. Sie haben ein offenes Ohr. Wo ist der Herr Jesus? Mensch, da könnten wir dich hinbringen. Waren das jetzt Freunde? Waren das Bekannte, Verwandte? Jedenfalls waren es auch Freunde. Da bringen wir dich hin. Ja, das ist ja unmöglich. Da ist ja alles voll und zu der Tür. Wir kommen gar nicht rein. Egal, komm hier, Treppe hoch aufs Dach. Dach aufdecken, runterlassen, Staub aufwirbeln. Dir muss geholfen werden. Und wir wirbeln manchmal auch Staub auf. Wenn es nicht so geht, wie wir es meinen, dann fangen wir an, Staub aufzuwirbeln. Und wie? Ja, du bist nicht so, wie ich meine oder wie ich will. Ja? Du denkst anders, du hast eine andere Meinung, auch wenn sie biblisch ist, aber es ist nicht meine biblische Meinung. Und dann geht's los. Oh, gerade jetzt wieder in Deutschland ist einer, der wird da durch den Kakao gezogen, also klingt ein bisschen humorvoll, ja. Aber es ist schlimm, ich kenne ihn selber. So ein aufrichtiger Christ, ein so hingegebener, ich möchte sagen, Mensch für Jesus Christus, ein begabter Verkündiger und macht eine Aussage, die anderen nicht passen, wobei er noch nicht mal Unrecht hat. Und das geht durch die Medien, können Sie sich nicht vorstellen. Dann haben sie ihn da schon rausgeschmissen und da fertig gemacht und da gehen die E-Mails hin und her. Und so. Also, was hat der denn jetzt Falsches gesagt? Er hat was anderes gesagt, aber Falsches nicht. Wird auch Staub aufgewirbelt. Klar. Der Gelähmte war unfähig, überhaupt was selber zu tun. Wir müssen ja auch, das ist auch nicht, dass mich da jemand falsch versteht, wir müssen ja auf gottlose Tendenzen hinweisen. Das ist unsere Aufgabe als Christen, ja? Wir müssen auf Sünde aufmerksam machen und auch auf das Gericht, das eines Tages kommen wird. Aber man hat manchmal den Eindruck, dass es Christen gibt, da dreht sich alles nur darum. Nur darum. Ihr ganzes Leben dreht sich nur darum. Und nicht, und das tun die dann schon wieder fromm ab, wenn es um Barmherzigkeit geht, um Liebe. Und wir haben das gesungen, die Jugendlichen hier, um Salz und Licht. Ja, und dann haben sie gleich wieder schon wieder Einwände. Aufpassen! Nein, die Liebe ist das Größte. Und die Liebe hat in unserer Weltgeschichte mehr erreicht als jede Strenge. Man muss auf Tendenzen, gottlose Tendenzen hinweisen. Wir müssen auf das Gericht hinweisen. Ja, wir hatten jetzt eine Konferenz mit über 1000 Leuten in Brasilien, so ungefähr 3 Stunden von Sao Paulo entfernt, und da wurde über die Offenbarung gesprochen. 4 Redner über die Offenbarung. Ja, da geht's hart her in der Offenbarung und Gericht. Puh. Da auf die Welt noch zukommt. Aber eben, wir sollen auch nicht Freunde der Welt sein. Wer ein Freund der Welt ist, ist ein Feind Gottes. Nein, aber Freunde für die Welt. Wir sollen uns auch nicht anpassen. Aber wir sollten aufpassen, wo wir helfen können, wo wir Frieden stiften können, wo wir Liebe üben können und das Evangelium wirklich verkündigen können. Oder, um das ist nicht von mir, mit dem Theologen Theo Lehmann zu sprechen, ja, der sagt, wir Christen, wir sollen nicht das Suppengrün in der Suppe sein, sondern das Salz. Und da las ich passend von John Stott, das war ein ehemaliger Mitarbeiter Billy Grahams, und der schrieb: Warum haben wir Christen keine stärkeren Auswirkungen auf die Gesellschaft? Probleme gibt es doch genug. Rassismus, Gewalt, ein alles durchdringender Materialismus, Korruption auf höchster Ebene, sexuelle Untreue, Verlust von Werten. Wer ist schuld? Alle außer uns? Ich sehe das ganz anders. Ich mache Ihnen heute einen Vorschlag. Wenn die Gesellschaft verroht, dekadent wird, dann ist es unsere Schuld. Wenn das Haus nachts dunkel ist, ist es nicht die Schuld des Hauses, sondern es fehlt dort das Licht. Wenn der Fisch anfängt zu stinken, liegt es nicht am Fisch. Die Frage ist, wo ist das Salz? Wir klagen voller Hochmut und Selbstgerechtigkeit die Gesellschaft dafür an. Aber Jesus hat uns den Auftrag gegeben, ihr Salz und Licht zu sein. Wir können kein Utopia schaffen, keine perfekte Gesellschaft erreichen. Sie wird erst vollkommen, wenn Jesus wiederkommt. Aber weil wir sie nicht vollkommen haben können, heißt das nicht, dass wir sie nicht verbessern können. Es gibt durch die Geschichte hindurch viele Erfahrungen, dass die Gesellschaft durch engagierte Christen verändert und besser geworden ist. Und sehen Sie, das alles sehe ich in diesen vier Freunden. Im Gegensatz zu den Pharisäern und Schriftgelehrten. Stellen Sie sich das mal vor, wo die Frommen damals, diese Schriftgelehrten und Pharisäer und viele andere, nur den Weg zu Jesus verstopften, versperrten, da suchen die Wege übers Dach, um diesen Mann ohne Vorwürfe. Damals war das logisch in der damaligen Zeit, ich habe das nachgelesen, da wurde sowieso Sünde grundsätzlich wurde mit Krankheit oder Krankheit mit Sünde in Verbindung gebracht, immer. Da blieben die Pharisäer stehen, der ist gelähmt, also hat er gesündigt, ist selber schuld und so weiter und so fort. Und die vier Freunde, die sagen, nein, da muss es einen Ausweg geben, da muss es Rettung geben. Und da möchte ich Ihnen das am Schluss noch mitgeben. Bitte, das beeindruckt mich eben, ich sage es noch einmal, bei diesen vier Leuten, lassen Sie sich nicht entmutigen. Egal durch was. Lassen Sie sich nicht entmutigen, für andere zu beten, weiter zu beten, nicht aufzugeben. Vielleicht ist noch nichts passiert und manchmal sind Sie dabei, ach Mensch. Lassen Sie sich nicht entmutigen, Wege der Liebe zu suchen, zu unterstützen. Tragen Sie, nehmen Sie den Zipfel, decken Sie das Dach auf. Bringen Sie Ihr Anliegen vor Jesus. Glauben Sie für die, die nicht glauben können. Glauben Sie für die, die nicht glauben können. Glauben Sie, dass andere zum Glauben kommen. Geben Sie nicht auf. Das will uns diese Geschichte auch sagen. Meine Frau und ich, wir kommen aus Norddeutschland. Da hatten wir uns bekehrt. Und da waren wir in einer Gemeinde. Und in dieser Gemeinde gab es ein ganz liebes Ehepaar, hatten einen größeren Bauernhof. Die waren sehr gläubig, sehr engagiert. Und die hatten, ich weiß nicht mehr genau, waren es 5 Kinder oder 7 Kinder? 5 oder 7 Kinder. Und die haben ihr Leben lang so für ihre Kinder gebetet und mitgenommen in die Sonntagsschule und in einer Baptistengemeinde und unterrichtet und so. Aber die Kinder wollten gar nichts wissen vom Glauben. Die lebten alle in ihrer Welt und lebten in und mit dieser Welt. Der eine war so schlimm Alkoholiker, dass er ohne Alkohol morgens zitterte alles. Und sie haben nicht aufgegeben zu beten, sie haben nicht aufgegeben zu glauben. Und eines Tages stirbt der Vater. Er hat nichts erfahren. Und alle Kinder haben sich bekehrt. Und der Alkoholiker hat eine Bibelschule besucht, und ist Missionar geworden in Afrika. Und seine Schwester ist auch Missionarin geworden in Afrika. Und ein anderer Bruder ist Ältester geworden in einer Baptistengemeinde. Und ein weiterer Bruder ist Jugendleiter geworden. Und da waren noch ein paar mehr. Die haben sich alle bekehrt. Und wurden engagierte Christen. Die Eltern haben nicht aufgegeben. Und der Vater hat es nicht mehr erlebt. Geben Sie nicht auf. Halten Sie den Zipfel fest. Decken Sie das Dach auf. Eine letzte Geschichte. Auch für die, die hingehen und das Evangelium verkündigen und meinen, ja, man sieht ja nichts, man erfährt ja nichts und so weiter und wir beten schon so lange und wir machen ja schon so viel. Wir dürfen unterwegs immer wieder hören, wie Menschen sich durch die Gnade des Herrn bekehren. Ob das durch den Mitternachtsruf ist oder durch Literatur von uns oder durch das Radioprogramm. Ja, da ist eine Frau, die hat und kriegt ein neues Radio und ihr Mann soll das einstellen, digital da irgendwie, und er stellt das ein und dann kommt er plötzlich auf Radio RNH und dann sagt er noch so spottend seiner Frau, ja guck mal, hier hast du einen christlichen Sender, ich lass den mal drin. Und gut, und hört sich den an und bekehrt sich. Bekehrt sich. Richard Wurmbrand ist ein Begriff. Stimme der Märtyrer. Richard Wurmer war ja Jude, ich muss das lesen. Er erzählt, wie er durch einen Zimmermann namens Wölfkes zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist. Wölfkes hatte jahrelang darum gebetet, doch vor seinem Tod einen Juden zu Christus führen zu dürfen. Und schließlich bekehrten sich Wurmbrands, also er und seine Frau, und es entstand ein weltweites Missionswerk, durch das unzählige, auch ganz viele Juden zu Jesus Christus fanden. Als Richard Wurmbrand einmal das Zeugnis seiner Bekehrung in einem rumänischen Dorf erzählte, bemerkte er, wie ein sehr alter Mann in den hinteren Reihen weinte. Als Wurmbrand mit ihm ins Gespräch kam, sagte dieser, ich habe damals diesen Wölfkes zu Christus führen dürfen. Ich hatte geglaubt, ich hätte mein Leben lang umsonst gearbeitet. Jetzt habe ich von Ihnen gehört, dass ich der Großvater im Glauben vieler gläubiger Juden bin. Geben Sie nicht auf. Halten Sie den Zipfel. Machen Sie das Heil zu Ihrem Heil. Jesus ist meine vollkommene Gerechtigkeit. Und wenn ich schuldig bin, will ich ihm das sagen. Und Vergebung ist da. Und setzen Sie sich dafür ein, dass auch andere mit diesem Heil konfrontiert werden. Jesus kommt wieder und da wird es Ihnen vergelten. Amen. Darf ich noch beten? Ja, liebevoller Vater, in Jesus Christus danken wir dir, dass das heute noch genauso gilt. Die Erlösung in dem Herrn, deinem Christus für uns. In ihm hast du alles vollbracht. Ganze Vollgebung, Heiligung, Erlösung, Befreiung. Wenn hier heute Morgen Menschen sitzen, die sich mit Schuld schwer tun, Herr, sie dürfen frei werden, weil du alles auf dich genommen hast. Können dich nur loben und preisen, Herr. Danke, dass es solche Beispiele gibt in der Bibel, die uns Mut machen, dran zu bleiben, auch andere vor dich zu tragen und darin nicht aufzugeben, Wege zu suchen, weiter zu beten, Herr, weiter zu ringen und zu kämpfen, auch für die zu glauben. Danke auch für Israel, Herr, auch den gesamten Nahen Osten. Du hast einen Plan, du kommst zurück. Und eines Tages wird dieses Volk vor dich stehen und Buße tun und Vergebung empfangen. Wir danken dir dafür. Bitte, lass uns was von diesem Gottesdienst mitnehmen für die Woche, das uns bewegt, das uns Ansporn gibt, Herr, Liebe zu üben. Wohl auch alles beim Wort und beim Namen zu nennen, was geschrieben steht, Herr. Aber alles in und durch deinem Geist uns da leiten zu lassen. Hab Dank, dass du uns hilfst, Herr, und dass wir deinen Geist haben. In Jesu Namen. Amen.